Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Florian Felix Wey.
Hallo und gute Fahrt, denn wenn Sie zu den vielen Menschen gehören, für die Radio mit Autofahren verbunden ist, sind Sie jetzt bei uns besonders gut aufgehoben. Es geht nämlich in der Lesart mit Sachbüchern ums Auto, um den Verkehr, um das damit verbundene chemische Element Kohlenstoff, schlichtweg um die mobile Gesellschaft. Die bewegt sich allerdings nicht immer, sondern ruht sich auch manchmal zwischendrin aus, auf Autobahnraststätten zum Beispiel. Dazu gleich ein Gespräch mit dem Autor Rainer Wocherle. Deutschlandfunk Kultur mit Verkehrsnachrichten. Nein, Irrtum, das macht nur unser Schwesterprogramm der Deutschlandfunk. Hier hören Sie jetzt etwas über Verkehr und Bücher. Oder wie Verkehr zu Büchern gerinnt. Interessante Orte für Schriftsteller, die ja gerne andere Menschen beobachten, sind Hotels, Flughäfen, Bahnhöfe, allgemein die Plätze der öffentlichen Zusammenkunft. Die Autobahnraststätte war, soweit ich weiß, bislang noch nicht dabei. Jetzt hat der Schriftsteller Rainer Wocherle eine Exkursion veröffentlicht. An der Raststätte. Mit ihm bin ich nun quasi an einer Anschlussstelle der A8 verbunden in einem Studio in Stuttgart, nämlich. Guten Tag, Herr Wocherle.
Guten Tag, Herr Wey.
Sie fahren, Sie kommen, Sie essen, Sie trinken und einmal Pommes mit Ketchup, ruhen aus, reden, telefonieren und die frische Pfanne und norwegisches Lachsfilet mit Petersilienkartoffeln. So beginnen Ihre Miniaturen und sofort steigt vor meinem inneren Auge das Bild eines ziemlich trostlosen Ortes auf. Was fasziniert Sie an Autobahnraststätten?
Mich fasziniert dieser Ort, an dem sich Leben spiegelt, an dem Menschen kommen, die nun wie einen kleinen Imbiss einnehmen, an dem die großen Lastwagen aufgereiht stehen. Und ich hatte vor einiger Zeit den Plan, mit einem dieser großen Trucks Richtung Osten zu fahren. Daimler hatte mir schon einen Lastwagenfahrer, mit dem ich fahren sollte, dann an die Hand gegeben. Aber es hat sich dann nicht mehr als nötig erwiesen. Ich habe an vielen Raststätten recherchiert und die Raststätte ist ja gleichsam ein Ort, ohne Gesetzmäßigkeiten sozusagen. Dort werden die Liebschaften gepflegt, dort werden Geschäfte gemacht. Und ein Leiter einer Raststätte hat mir erzählt, eines Tages kam ein Bus. Aus dem Bus sprangen Männer heraus, die sich entkleidet haben und in den nahen Wald gerannt sind. Hinterher stellte sich heraus, es war eine Wette.
Man hat ja wirklich das Gefühl bei der Lektüre, dass das so eine Art fast mythischer Ort ist. Ich habe jetzt aber bewusst nach ein paar Sätzen des allerersten Absatzes innegehalten. Es geht dann nämlich mit einem sehr überraschenden Satz weiter. Ich wiederhole nochmal. Und die frische Pfanne und norwegisches Lachsfilet mit Petersilienkartoffeln. Auf jeden sechsten Autobahnkilometer kam ein toter Arbeiter. Jetzt sind wir plötzlich in einem ganz anderen Universum. Was erzählen Sie denn auch noch in diesem Buch?
Ich erzähle die Entwicklungsgeschichte der Autobahnen, beginnend mit einer der ersten mehrspurigen Autostraßen, die AWUS in Berlin nämlich. Und ich gehe dann in die Historie hinein und schildere die Situation, den sich die Arbeiter ausgesetzt sahen. Eine der Krankheiten, die dann um sich griff bei diesen Arbeitern, das war die sogenannte Schipperkrankheit, eine Veränderung im Schultergürtel durch das viele Schaufeln.
Das ist literarisch gesehen kein Sachbuch, es ist aber auch kein Roman, Sie nennen es eine Exkursion, es ist eine Collage, die Sie da machen.
Ja, das ist richtig. Also ich füge verschiedene Perspektiven zusammen, ich verfüge diese Lebensdetails zusammen, in der Absicht, dann sozusagen einen Blick auf das Leben an einer Raststätte zu ermöglichen.
Also die Figuren, die ich so gefunden habe in Ihrem Buch, da ist ein Staatssekretär, ein Pferdebesitzer, da sind Flüchtlingsschlepper, das ist eine besonders grausige Szene, ein Verlagsvertreter, der auf Sex mit einer Anhalterin spekuliert, der Chef einer Journalistenschule. Die würden Sie sonst eigentlich niemals an einen Ort versammeln können?
Sicher nicht. Und das ist die Qualität des literarischen Zugriffs, diesen Ort sich auszusuchen und dann die Menschen an die Vorderbühne zu holen, sie zu beleuchten, zu hören, was sie reden, wo sie hinwollen, welche Biografien sie haben. Es gibt eine Reihe von diesen Episoden, die ich besonders schätze. Eine davon ist, da wird geschildert, wie zwei junge Männer sich verabreden, den Vater umzubringen, weil er die Mutter immer so drangsaliere. Und sie haben versucht, beim Hausarzt Hilfe zu holen, bei der Polizei Hilfe zu holen. Das ist alles fehlgeschlagen. Und dann fassen sie den Entschluss, den Vater mit einem Kissen zu ersticken.
Das ist eine Episode, für die man doch ein bisschen Schwäbisch können muss. Ich bin aufgewachsen in Ulm, deswegen habe ich das zum ersten Mal verschriftlicht gesehen. Als Kind habe ich selber diesen Ausdruck gebraucht. Die sagen nämlich, I machen he. Und der andere sagt dann nochmal, der macht uns alle he. Also he machen heißt kaputt machen, oder?
Ja. Das ist Schwäbisch. Ich heiße zwar Wochele, was ein schwäbischer Name ist, aber ich bin in Brünn in der alten Tschechoslowakei geboren, bin aber mittlerweile über 30 Jahre hier in Stuttgart und kann passabel Schwäbisch.
Das merkt man im Buch an. Ein Element haben wir noch nicht erwähnt, das ist in gewisser Weise verstörend, weil es auch eine ganz andere Sprache hat. Plötzlich knallen da so Werbeprospekte rein in den Text. Was sind das für Prospekte?
Das sind Zitate aus Automobilprospekten zumal. Und sie stehen ja immer in einer...
Aber LKW-Prospekte, denn da werden Dinge beschrieben, die kenne ich gar nicht.
Ja, aus der LKW-Branche, die aber immer korrespondieren mit den Texten. Und diese Texte, diese Werbebroschüren, die zeigen, welchen Stellenwert das Auto, in dem Falle der Lastwagen, und da gibt es tolle Dinge, Actros, wo die Führerkabine dann zu einem Wohnzimmer, zum Schlafraum wird. Das sind Maschinen, die zeigen, wie wir von dem Auto abhängig sind, aber auch, wie sehr wir dem Auto liebend zugetan sind.
Vielen Dank, Rainer Wochele. Wir sprachen über Ihr Buch An der Raststätte, eine Exkursion. Erschienen im Tübinger Klöpfer Narr Verlag, 114 Seiten, kosten 18 Euro. Und diese Collage lässt sich auch, weil sie so schön portioniert ist, von Pause zu Pause lesen. Seltsam klingt der Titel des nächsten Buches, Mord und Ort, des norwegischen Schriftstellers Günstein Backe. Wer es liest, erfährt rasch, dass dies die Vornamen eines Zwillingspärchens sind. Welches Schicksal sie erleiden, erfahren wir in einem, so der Untertitel, Roman über Verkehr. Wenn Sie jetzt das denken, was ich denke, typisch Mann, dann liegen Sie falsch, sagt Pieke Biermann.
Doch, Sex kommt auch vor. Da, wo er hinpasst, mal als vage, nicht unbedingt schöne Erinnerung, mal direkt als Ereignis, seziert in grellem OP-Licht. Aber der Verkehr, um den es hier vor allem geht, ist der andere, der Autoverkehr. Im Sommer 1981 passiert ein ganz und gar gewöhnlicher Unfall. Vier Menschen sind auf dem Weg in die ersten Familienferien von Oslo nach Dänemark. Plötzlich gerät der schwarze Mercedes 280 aus einer Linkskurve.
Ort und Mord sitzen auf der Rückbank, als der Betriebschef die Kontrolle verliert, als die Familie aus dem Alltag und von der Fahrbahn gerissen wird. Und eine unter ihnen von einer Sekunde auf die nächste fertig ist mit allem, was sie ausgemacht hat. Der Fels tat nichts dafür oder zuwider. Der Fels stand, wo er stand. Und von allem, was rot gewesen war, blieb fast nur das Gesicht intakt. Eine Scheibe, zitternd auf einer beweglichen Schicht aus Fleischfladen und Splitter, mit halboffenem Mund, als hätte sie sich etwas allzu Unbekanntem und Plötzlichem vorstellen wollen.
Ruth Bohre, die Mutter, eine Geologin, die Meerestiefen vermisst, ist sofort tot. Der Vater, John Berr, ein begnadeter Straßenbauingenieur, verliert ein Bein, bekommt eine Spenderniere, kann aber später dank einer komplexen Apparatur namens Janus weiter Verkehrsströme planen, als milchbleicher Halbmann im Auftrag von Politikern, die Weg für die Mitte von Norwegen halten und das durchaus nicht als Karlauer meinen. Die siebenjährigen Zwillingsschwestern sind hundertprozentig lebendig, ein Wunder, aber durch Ortsgesicht zieht sich fortan ein Riss, weshalb Mord ihrer beider Gesichter trägt und sich immer da kratzt, wo es Ort unter dem Verband juckt. Im Krankenhausfernseher läuft die Hochzeitsautofahrt von Charles und Diana, Prinz und Prinzessin von Wales, oder heißt es Wales, im absurd offenen Wagen, absurd langsam. Das ist nur eine Spiegelung in Günstein Backes Roman Vom Verkehr. Lady Di's Tod wird noch vorkommen, 1997 im Pariser Tunnel in einem schwarzen Mercedes 280. Dazu eine Menge ganz normaler Crashs. Mikroskopisch genau, quasi vivisiziert und manchmal als Gedankenprosa des Autos selbst. Backe anthropomorphisiert alles. Maschinen, Straßen, Landschaft, Himmel, Tiefsee, Elch und Bär. Skrupellos und völlig plausibel, weil legitimiert durch literarische, zuweilen poetische Kraft. Je mehr man den meist kurzen, scheinbar ohne erzählerische Dramaturgie aneinandergereihten Szenen folgt, desto mehr wird der Roman zum Kaleidoskop. Vexierbilder, kühl beschriebene Fakten, Szenen und Zustände, lauter Teilchen, die sich gegenseitig spiegeln, brechen und das Auto erkennbar machen als eine Art Kernmatrix, aus der sich alles ableitet und mit der alles zusammenhängt. Die erste Herztransplantation zum Beispiel, bei der 1967 in Kapstadt einem älteren Mann das Herz einer jungen, im Auto verunglückten Frau eingebaut wird, hat auch Folgen für den Verkehr.
Gewiss stirbt Louis Washkansky bald, zum ersten Mal. Und mit ihm Denise Anderwals Herz zum zweiten Mal. Doch die Technologie überlebt. Und nun, da sie sich als lebenstüchtig erwiesen hat, gibt es reichlich Bedarf und Nachschub von Seiten des Verkehrs. Organ sucht Kreislauf, Kreislauf sucht Organ. Frisch oder frisch aufgetaut werden sie in die Operationssäle getragen, erfahren, doch unerprobt in dem, was nun geschehen soll. Verhandlungssteine in einem Spiel. Ein und derselbe Mensch kann gleichzeitig am Leben sein und am Sterben. Wie es ausgeht, werden die Spielsteine entscheiden.
Verkehrsopfer werden ausgeweidet, Organe verschoben, einer des anderen Baustelle. So wie Landschaft zerschnitten, Berge zersprengt werden, für Straßen, Tunnel, für die ganze expandierende Infrastruktur aller modernen Bewegung, die ihrerseits immer mehr Bereiche des Lebens gestaltet. Den Schlaf zum Beispiel.
Der größte Wunsch vieler ist es, zum Geräusch des Meeres einzuschlafen und aufzuwachen. Der Immobilienwert schießt in die Höhe, wenn Brausen und Plätschern bis an die Türschwelle reichen. Heute schlafen die Menschen zwischen Fahrbahnen und Straßen, begleitet vom Brand der Untermeermasse. Das Öl, das schwarze Himmelstief, wird in Oberfläche und große Lärmflocken übersetzt, die vorbeiziehen, ohne dass du begreifst, was durch dich hindurchgefahren ist. Dennoch vergewissern diese Geräusche einen Schlafenden des Lebens, das auch dann weitergeht, wenn du dich fallen lässt, ja, das von selbst läuft. Geräusche eines Menschen, einer Maus, vielleicht auch eines Vogels hätten dich geweckt und an Gefahr erinnert, an dich selbst. Ein Ferntransport hingegen ist das Geräusch der Sicherheit.
Der Autoverkehr zieht neue Arbeitsfelder nach sich. Ort wird als junge Frau einen Hubschrauber zur Verkehrsüberwachung fliegen. Unfallforschung entwickelt immer genauere Kollisionstests. Blitzanlagen sind Geldmaschinen für den Staat, selbstfahrende Autos in der Planung. Und noch immer rumsen Kinder gerne in Autoscootern rum, verdienen Fahrschulen an neuen Generationen, die mit und dank Auto erwachsen werden, florieren Waschanlagen, entstehen autogemäße Gewerbegebiete und Gebäude. Menschenleichen reisen per LKW durch die Gegend, Schrottwracks mutieren zu Autoleichen und werden Teil der Natur. Nicht nur in Norwegen. Autos lösen Gewalt aus, wenn sie nicht selbst in irgendeinem Tunnel zur Kugel auf ihrem Weg durch den Lauf werden. Sie werden zerkratzt, verbeult, bekommen Teile abgebrochen. Staus machen aggressiv, wie die Bengel, die unbedingt die Scheiben putzen wollen. Nachrichtenmedien verdienen prima an Horrorcrashs. Stephen King landet einen Bestseller mit Christine, einem Auto, das tatsächlich selbst fährt, unbeherrschbar. Je mehr man sich lesend in dieses Kaleidoskop vertieft, umso unheimlicher werden Gewohnheiten und Gegenstände, umso grotesker die Gefühls- und Gedankenwelt, in der man sich nicht von Autos, sondern von Bären bedroht fühlt.
Anderen lebenden Wesen gegenüber ist der Mensch verletzlich. Da gibt es keinen Spielraum, das ist zu nah. Es geht ums Besitzen, ums Recht haben, um Platz. Das Auto hingegen ist überall. Das Auto ist das Recht, überall zu sein. Der Preis, den man dafür zahlt, ist Lebensgefahr. Und dieser Preis ist akzeptabel. Die Gefahr ist quasi zu groß, um ernst genommen zu werden. So konkret es sein mag, durch Geschwindigkeit zu sterben, durch ein bewegtes Objekt, so wirkt es doch, als erläge man dem Resultat einer Rechenaufgabe, einem Rechenfehler, einem Fehler im System.
Das Auto ist inzwischen nicht nur too big to fail, es ist too big to escape. Es infrastrukturiert alle und alles. Davon erzählt Backes Roman auf allen sinnlichen Ebenen. Doch, doch, von Menschen auch. Und von ihren Beziehungen, ihrem Leben, ihren Toden, ihrem Sex. Auch im Auto, na klar. Und davon, dass sich die Technik für unsere Geschwindigkeit von der in langen Zeiträumen verdichteten Natur nährt. Vom Öl. Mord und Ort ist das Buch für alle, die noch oder schon ein Unbehagen an der suchtartigen Irrationalität der Beziehung Mensch-Auto verspüren. Ein melancholischer, lakonischer und gnadenlos erhellender Schwanengesang aufs Autozoikum.
Unsere Rezensentin Pieke Biermann ist begeistert von Mord und Ort oder Maut und Out, beides mit D wie Dora geschrieben, nicht Maut und das Out. Oh, Autor ist Günstein Backe, übersetzt aus dem Norwegischen hat den Text Sabine Giesin. Erschienen im schweizerischen Verlag Die Brotsuppe, 280 Seiten, kosten 27 Euro. Deutschlandfunk Kultur heute am Samstag mit Büchern über Auto und Verkehr. Ein Thema, das die Gesellschaft durchaus spaltet. Und manchmal muss man nur die Bibliografie eines Autors ansehen, um zu ahnen, dass er auch in seinem neuen Werk wohl eher nicht zu Kompromissen neigt. Totalschaden, ein Autohasserbuch, hieß 2010 ein Pamphlet von Klaus Gietinger. Nun hat er quasi einen Schritt zurück gemacht vor den Totalschaden, denn davor kommt ja normalerweise die Vollbremsung, genauso heißt sein neues Buch. Gelesen hat das mein Kollege Christopher Ricke und der kann uns jetzt erstmal verraten, wer dieser Autor Klaus Gietinger ist. Eine schillernde Figur nämlich.
Ja, so wie Sie ihn beschreiben. Das ist ein ganz ordentlicher Altlinker, 64 Jahre alt. Das heißt, wenn man dann 1968 war er 13, leider zu jung für die Studentenrevolte, aber das kann man ja dann in Büchern nachleben. Der trägt gerne auf Fotos Hut und Bart, schreibt Bücher über Karl Marx, Rosa Luxemburg, andere Revolutionäre, Konterrevolutionäre und er macht auch Filme, war auch schon Tatortregisseur.
Also doch ganz schön viel Spektrum, den er hat. Was ist das für ein Buch? Was macht er da?
Ja, das Buch ist eine Polemik, also eine Polemik im besten Sinne. Es ist richtig heftig, es ist aggressiv, es ist unausgewogen, streckenweise auch lustig, manchmal ein bisschen durchgedreht. Also wenn er zum Beispiel ausrechnet, dass Autos so viel Fläche zuparken, dass Millionen Menschen dort keine Nahrung anbauen könnten. Also da setzt er voraus, alle fahren SUVs und stehen auf dem Acker. Aber das gilt ja noch nicht für alle. Und in der Tiefgarage gehen ja auch nur Champignons.
Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sortieren unsere Bücher nicht nach dem Alphabet, sondern nach dem Thema oder nach Nähe, Feldern, wo würden Sie den im Bücherregal einordnen?
Also ich würde einmal vermuten, wo Gietinger sich selber gerne sehen würde, vielleicht zwischen Harald Welzer mit Selberdenken und Stefan Essel Empört euch, aber mir wäre der Platz dafür ein bisschen zu schade, das wäre mir vielleicht zu viel Ehre für ihn, ich lasse die Lücke noch frei. Und wart mal, das Buch wird es ja bald billig im Internet geben.
Daran sehen wir, Sie haben das Buch als PDF gelesen und haben es gar nicht in Papier in der Hand gehabt. Aber für wen ist das Buch?
Also wenn man es immer ganz ernst ist, ist das Buch wirklich ideal und ist eine gute Argumentationshilfe für alle, die sich in Gietingers Blase befinden, also die ganz fest davon überzeugt sind, das Auto ist böse. Wenn ich das glaube, finde ich unterstützende Argumente bei Gietinger. Das Auto ist eine Massenvernichtungswaffe. Das Auto ist eine Droge. Die Autokonzerne sind ein Drogenkartell. Und, klar ist ja Gietinger, wir brauchen eine Revolution. Verkehrswende allein genügt nicht. Und wie alle Revolutionstheoretiker verspricht er natürlich auch was. Es muss ja einen Revolutionsgewinn geben, so eine Art Garten Eden der Mobilität, der dann mutmaßlich neben dem Arbeiter- und Bauernparadies liegt. Also, wer Fridays for Future demonstrieren geht, ist mit dem Buch gut ausgerüstet. Extinction Rebellion, ja. Für den Berufspendler, der das Auto braucht und sich Gedanken darüber macht, wie er vielleicht doch klimafreundlicher zur Arbeit kommt, ist es dann nicht so das Wahre. Ich darf noch mal sagen, insgesamt eine Klageschrift, kein ausgewogenes Urteil. Aber eben eine Klageschrift mit Versprechen. Ich zitiere mal aus dem Garten Eden, Augenblick.
Das sind Kapitelüberschriften.
Ja, so ziemlich am Ende. Im 20. Jahr der Revolution fahren wir kaum noch Auto. Dafür 5-mal so viel mit der Bahn, 5-mal so viel mit dem Rad, 4-mal so viel mit dem ÖPNV, also mit dem öffentlichen Nahverkehr. Außerdem gehen wir 4-mal so viel zu Fuß. Und damit uns das nicht unbequem erscheint, schreibt er, im Vergleich zu 1928, 28 ist seine Referenzgröße, kommen wir immer noch doppelt so viel rum, auch wenn es weniger ist als 2018.
Wieso 1928?
Naja, ich nehme an, er hat 2018, also eine Vermutung, hat 2018 angefangen, dieses Buch zu schreiben und dann hat er
90 Jahre zurückgerechnet.
Überschaubarer Zeitraum ist, ich meine, 1918 nach dem Ersten Weltkrieg ging nicht, 1938 geht auch nicht, 1948 geht auch nicht, dann nimmt man halt 28.
Man hört schon, Sie sind ein bisschen unzufrieden mit dem Autor und diesem Buch. Aber ist er denn seriös im Sinne von seriösen Quellen? Was für Quellen hat er?
Also er hat verschiedene Quellen. Ganz seriöse sind dabei. Miserior zum Beispiel, der ADAC, die Weltgesundheitsorganisation. Und gelegentlich heißt der Vermerk auch eigene Berechnungen. Das muss aber nicht heißen, dass es unseriös ist. Das sind halt seine eigenen Berechnungen. Es gibt viele Karten, es gibt Grafiken, es gibt Abbildungen. Ich gehe jetzt wirklich mal davon aus, dass das alles stimmt. Also ich konnte es jetzt nicht im Detail überprüfen, aber es klingt schon glaubhaft. Aber das, was daraus gemacht wird, da steckt dann die Polemik drin. Ich zitiere, Grenzwerte zeigen grundsätzlich keine Grenzen auf, unter denen Feinstaub oder andere giftige Emittenten nicht gesundheitsschädlich sind. Vielmehr ist jegliche Emission dieser Gifte gesundheitsschädlich. Na klar, da nickt jeder, ist ja logisch. Und wer da immer so schön nickt, der geht da mit und dann geht er vielleicht mit bis zum Schluss. Zitat, es ist ein fauler Kompromiss zwischen den Profitinteressen des Drogenkartells, Klammer auf, er meint die Autokonzerne, Klammer zu, und dem Gebot des Schutz des Lebens, den die Regierungen und EU-Kommissionen eigentlich zu bewerkstelligen hätten, dem sie aber meist nicht nachkommen. Zitat Ende.
Also, Sie finden, das Buch ist sachlich falsch?
Nee. Ich glaube nicht, dass es sachlich falsch ist. Ich glaube, dass da korrekte Fakten drinstehen und dass es dann polemisch ist und dass das wirklich so gewollt ist und dass er das so gemacht hat und dass er polemisch auf das Auto schaut. Es geht ums Auto. Es geht nicht um die Stromproduktion mit Braunkohle oder um die Gebäudedämmung, wo wir viel zu viel CO2 produzieren. Es geht nur ums Auto. Ist dann halt blöd, weil mit einer Verkehrsrevolution alleine der Garten Eden dann doch nicht zu erreichen ist.
Sie finden das trotzdem problematisch?
Ja, ich höre da so einen sozialistischen Grundton raus. Der will viele Regeln, er will viele Verbote und der Staat soll das durchsetzen, denn der Bürger, der ist ja egoistisch, der muss ja zu seinem Glück gezwungen werden. So lese ich das. Ich nehme mal eine Idee aus dem Buch. In allen Fahrzeugen wird eine Software eingebaut, sodass alle Fahrer sich automatisch an Geschwindigkeitsbeschränkungen halten müssen mit einer Überschreitungsreserve von 10%.
Aber ein ganz aktueller Einwand aus dieser Woche, das ist ja nicht utopisch. Die Niederlande haben gerade Tempo 100 eingeführt, also ist Gietinger quasi ein kompletter Realist.
Aber dann müsste man diese 100 auch noch elektronisch steckeln. Also Tempolimit ist das eine, Verbote auch von Fahrzeugen. Verbote von Fahrzeugen ist was anderes, also auch was mich jetzt persönlich geärgert hat. Das Motorradfahren auf öffentlichen Straßen will er verbieten. Alle Zweiradverbrenner sollen abgeschafft werden. Elektro-Zweiräder sollen ganz stark in der Motorstärke begrenzt werden. Und dann immer weiter und immer weiter. Tempolimit, so wie bei den Holländern oder Volkswagen, großes Autokonzern, könnte man ja mal verstaatlichen. Und, ganz spannend, Parken in der Stadt soll verboten werden.
Sie hören's, meine Damen und Herren. Christopher Ricke, unser Rezensent, ist Motorradfahrer und kein Freund einer radikalen Verkehrswende. Er las für uns Vollbremsung, warum das Auto keine Zukunft hat und wir trotzdem weiterkommen. Der Westend Verlag hat dieses meinungsstarke Buch von Klaus Gietinger herausgebracht. 192 Seiten kosten 16 Euro. Wir haben bis jetzt über Autos und Verkehr geredet, ein Thema, das gut und gerne eine ganze Sendung füllen würde. Man kann aber auch von da kommend grundsätzlicher, ja wortwörtlich elementarer werden und sich ein chemisches Element anschauen, C, den Kohlenstoff. Der Stoff bietet für ganz großes Theater, das zumindest meint der dänische Wissenschaftler Dag Olaf Hessen. Und so schrieb er eine Biografie dieses Elements, ohne dass kein Benziner und kein Diesel fahren könnte. Denn diese Treibstoffe sind Kohlenstoffverbindungen. Unser Wissenschaftsredakteur Martin Meyer ist jetzt im Studio und hat C, die vielen Leben des Kohlenstoffs, ausführlich durchgearbeitet. Trügt mein laienhafter Eindruck, Martin Meyer, dass ohne dieses Element fast nichts geht auf unserer Erde?
Nein, der Eindruck trägt überhaupt nicht, zumindest was das Leben angeht. Kohlenstoff ist ja wirklich das zentrale Element des Lebens, aber gleichzeitig ein Element, das, wenn man rechnet, gar nicht so häufig vorkommt in unserer insgesamten Masse. Gerade mal so 5 Promille ungefähr in der gesamten Masse im Universum ist Kohlenstoff, aber eben zentraler Baustein für nicht nur Treibstoffe, sondern für alle Bausteine des Lebens, für Fette zum Beispiel, für Zucker verschiedene oder für Eiweiße.
Da spricht der Chemiker.
Ja, so ein bisschen vielleicht, der das mal studiert hat tatsächlich. Und das ist ja auch die sogenannte organische Chemie, also die Chemie des Lebens. Das ist immer die, die was mit Kohlenstoff zu tun hat.
Jetzt ist ja unser großes Schlagwort, Kohlendioxid zu reduzieren. Ein zentraler Aspekt im Kampf gegen den Klimawandel. Schlägt da Hessen was vor?
Ja, das ist etwas, womit er sich ganz ausführlich beschäftigt. Also diese, ich sage mal, Kohlenstoff hat ja die verhängnisvolle Affäre mit Sauerstoff. C plus O2, gibt CO2, daran erinnert man sich vielleicht noch so aus der Schule. Und er warnt zunächst mal davor, dass man sagt, wir können das alles technisch lösen. Da wird ja immer wieder diskutiert, dass man zum Beispiel sagt, wir speichern CO2 unterirdisch. Und da sagt der Autor, das ist schwierig, weil wir viele Zusammenhänge in der Natur eben nicht so ganz verstehen. Sie sind sehr, sehr komplex. Er selber macht nicht den Fehler, aus meiner Sicht wäre es ein Fehler zu sagen, ich habe hier so die Patentlösung, wie wir CO2 einsparen können, sondern sein Ansatz ist, muss man auch sagen, nicht zwingend wissenschaftlich, sondern eher gesellschaftlich. Er sagt, das ist seine zentrale These, wir müssen uns von der Abhängigkeit befreien von fossilen Energieträgern und das sei ein gesellschaftliches Thema. Also der immer mehr Mythos hält uns alle gefangen, ist so ein Satz, den er aufschreibt und er sagt auch, mit Wachstum die Probleme des Wachstums lösen zu wollen, das sei so klug, wie wenn man den Überziehungskredit vom Girokonto für die Baufinanzierung einsetzt. Also Sie merken, es geht eher in so eine gesellschaftliche Diskussion als in eine wissenschaftliche.
Er ist aber von Haus aus Biologe.
Das ist richtig, er ist Biologe und das merkt man dem Buch natürlich auch so ein Stück weit an. Er leitet seine Herangehensweisen, die ich gerade versucht habe zu erklären, schon von wissenschaftlichen Fakten ab. Verkehr zum Beispiel, das Thema in unserer Stunde, er hat nachgerechnet und sagt, der klassische Verbrennungsmotor hat den niedrigsten Verbrauch, dank technischer Fortschritte im Moment, so niedrig wie noch nie. Tatsächlich aber sinkt der Ausstoß nicht. Woran liegt das? Dass wir den Trend haben zu immer größeren Autos.
Also ist auch wieder ein zivilisatorisches Problem.
Zivilisatorisches Problem, absolut. Und er geht verschiedene Lebensbereiche einfach durch, die wir so haben. Er guckt sich Reisen an, Konsum, Ernährung und macht all das aber eben anhand wissenschaftlicher Fakten und kommt da zu seinen Schlussfolgerungen, die eben, wie Sie gesagt haben, doch eher gesellschaftlich sind. Also er sagt, wir müssen uns so ein bisschen von dieser Wachstumsidee verabschieden.
Das ist ja ein naheliegender Gedanke, zumindest politisch und auch als Wissenschaftler. Ist das denn sozusagen im großen naturwissenschaftlichen Rahmen auch schlüssig, was er da macht?
Ja, ich finde, es ist schlüssig insofern, weil Hessen doch sehr ausführlich auf diesen Kreislauf eingeht, der beim Kohlenstoff ja zentral ist, den man gemeinhin als Photosynthese und Zellatmung kennt. Also ganz knapp gesagt, Pflanzen holen das Kohlendioxid aus der Luft, binden es, machen es zu Energie und die wird freigesetzt, wenn wir das Ganze verbrennen. Also Erdöl ist ja nichts anderes als verkürzt gesagt umgewandelte Biomasse aus Pflanzen im Jahrmillionen entstanden. Hessen ist Biologe, beschreibt das Ganze sehr detailliert, sehr wissenschaftlich exakt. Also sprich, da tauchen einige Formeln in diesem Buch auf.
Richtige Formeln.
Formeln.
Ja, richtige Formeln, chemische Reaktionsgleichungen. Und ich muss sagen, ich dachte mir ab und an so, also wer im Chemieunterricht jetzt nicht ganz aufgepasst hat, könnte Probleme haben. Der Klappentext verspricht fesselnde Prosa. Das ist das Buch in vielen Teilen nicht, sondern durchaus anspruchsvoll. Lohnenswert meiner Meinung nach ist es trotzdem. Der größte Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass es unglücklich aufbereitet ist. Also da fehlt ein Glossar, was einfacher machen würde, mal so Begriffe nachzugucken. Auch ein Stichwortverzeichnis, das wäre, glaube ich, ganz hilfreich gewesen.
Also man will nicht so tun, als sei man ein Fachbuch, aber in Wirklichkeit ist man doch halb eines.
Es ist ein Fachbuch tatsächlich und es mischt sich dann schon so ein bisschen immer wieder auch mit so Aspekten, die er einbaut, wo er so aus seiner eigenen Erfahrungswelt berichtet. Er ist in Skandinavien ein bekannter, ein angesehener Forscher und auch Biologe. Und das ist dann, finde ich, ganz amüsant hier und da, wenn er so von seiner eigenen Doktorarbeit beschreibt, wie er da geforscht hat über Kohlenstoff. Und also es ging alles schief. Die wissenschaftliche Karriere war ihm dann nicht so in die Wiege gelegt, zumindest am Anfang. Das ist auch ganz anekdotenreich bisweilen geschrieben. Insgesamt aber schon, man muss sich drauf einlassen wollen. Das muss ich dazu sagen. Und wer Angst vor chemischen Formeln hat oder sagt das um Gottes Willen, hat, glaube ich, nicht zwingend Freude an diesem Buch.
Soweit unser Wissenschaftsredakteur Martin Meyer, studierter Chemiker, über Dag Olaf Hessens Sachfachbuch C, die vielen Leben des Kohlenstoffs. Erschienen im Züricher Kommode Verlag, kosten 304 Seiten 26 Euro. Wir sind am Ende der Autolesart und ich frage mich, was eigentlich ist die Vollendung des automobilen Traums oder Albtraums, je nachdem. Eine Welt aus kreuzungsfreien Straßen, von Fußgängern und jeglicher störender Natur befreit. Vor mir liegt jetzt ein Fotoband. An beliebiger Stelle aufgeschlagen zeigt er Häuser, Auffahrten, Vorgärten, in denen nichts mehr grünt, es sei denn aus Plastik. Wege aus der Artenvielfalt, heißt es etwa spöttisch unter einem besonders abschreckenden Bild, auf dem ein Mehrfamilienhaus auf einem Schotterberg thront, statt die Anwohner auf eine Rasenfläche blicken zu lassen. Klar, das hat Vorteile, man muss im Sommer nicht mehr gießen zum Beispiel. Und je mehr Flächen man versteinern lässt, desto natürlicher kommt einem auch die Welt unter Asphalt vor. Gärten des Grauens heißt dieser Fotoband von Ulf Soltau aus dem Eichborn Verlag. Und er zeigt eine unglaubliche Tristesse unserer Vorstädte aus Schotter, Stein, Schiefer, Kies und Beton. Und der Autor kommentiert seine Bilder voller Sarkasmus, etwa, wo Kinder sich über die neue Xbox freuen, weil rausgehen einfach keine Option mehr ist. Ob's hilft, das Elend einfach nur abzubilden, oder ob eine wuchtige Streitschrift wie die Vollbremsung mehr Wirkung zeigt? Ich weiß es nicht, doch ein mahnendes Mitbringsel für Liebhaber der ausladenden Doppelgarage ist dieser Fotoband allemal.